So, es freut mich. Wir könnten natürlich zu Abraham noch viel sagen, aber heute ist da mal der Schlusspunkt, aber mit einem der dramatischsten Ereignisse im Leben von Abraham. Es freut mich auch, dass die Mauer gefallen ist, möchte ich noch sagen. Wie gesagt, ich war ja in Deutschland, ich habe in Deutschland studiert, in Gießen, an der Freien Theologischen Akademie hieß sie damals noch. Und es ist uns nie gelungen, nach in die DDR zu reisen, aber ich bin, als ich noch ganz jung und knusprig war, mit meiner Frau so mit Interrail, dass wir so mit dem Zug konnte man in ganz Europa rumfahren, und weil alles in Süden gefahren ist und Züge überfüllt, haben wir gedacht, ah, dann gehen wir dort, wo nicht viele sind, und sind nach Ungarn gefahren. Und dort haben wir auf dem Campingplatz in Budapest dann Leute kennengelernt aus der DDR, und dann sind uns ein bisschen die Augen aufgegangen. Das war für uns ein sehr prägendes Erlebnis, dann diesen Menschen zu begegnen. Und einer war Schauspieler in einem bekannten Schauspielhaus, und der hat uns sogar mal dann bei uns besucht in Zürich, weil sein Vater war irgendwie Diplomat, und dann kam der mal raus, und dann hat er inkognito einen Abstecher zu uns gemacht. So. Von daher habe ich immer so ein bisschen ist DDR für mich immer so präsent gewesen, seit ich eigentlich jung bin. Und es freut mich, dass sich natürlich die Mauer da geöffnet hat. Nun, als Abraham nach zehn Jahren noch keinen Sohn von seiner Frau Sarah bekommen hatte, taten sie, was damals üblich war. Sarah gab Abraham ihre Magd Hagar zur Frau, und sie gebar Sarah ein Kind, Ismael. Das war eine Art Leihmutterschaft. Das war ganz üblich, das kennen wir auch von der Familie von Jakob, die haben das auch so geregelt, wenn denn die Frauen nicht mehr schwanger wurden, dann haben sie die Magd gegeben. Und das war eigentlich nichts Unübliches. Doch Gott wollte unbedingt, dass der versprochene Nachkomme von Sarah geboren wird, die bis dahin unfruchtbar war. Erst nach weiteren 15 Jahren, also 25 Jahre nachdem Abraham ein Nachkommen versprochen bekommen hatte, bekam Sarah den Isaak. 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Lange Zeit. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Abraham sogar Gott gesagt hat, dass er ihm das ankündigte, dass er, da war ja dann diesmal schon 14 Jahre alt, als er ihm das ankündigte, sagte Abraham, ah, komm, nimm doch den Ismael. Sieh doch, wie alt schon meine Frau ist. Und sie bekommt ja gar keine Kinder, und Gott sagt, nein, der Nachkomme, das Kind der Sarah, wird dieser Nachkomme sein, der diesen Segen weitertragen wird. Abraham war damals 100 Jahre und Sarah 90 Jahre alt. Nach der Geburt Isaaks musste Hagar mit ihrem Sohn Ismael von der Sippe Abrahams wegziehen. Und so gingen die Jahre ins Land, und Isaak wurde erwachsen. Über seine Kindheit erfahren wir nichts. Offensichtlich geschah in den nächsten Jahren nichts, das so bedeutungsvoll war, dass es im ersten Buch Mose hätte aufgeschrieben werden müssen. Die Erzählung macht also einen großen zeitlichen Sprung. Leider wissen wir nicht, wie alt Isaak wirklich war, als das geschah, was wir gleich betrachten werden. Ich habe das versucht, ob man das irgendwie rechnen kann, aber ich glaube, das kann man nicht. Auf jeden Fall, ich habe keinen Kommentator gefunden, der das macht, herausgefunden hat, Stich und Hieb fest, und ich habe es selber nicht errechnen können. Wir können jedoch annehmen, dass Isaak vermutlich um die 30 Jahre alt war. Und was damals geschah, ist an Dramatik nicht zu überbieten. Lesen wir, was Mose berichtet. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen, und die beiden gingen weiter miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn, jetzt kommt das furchtbare Wort, schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen wieder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den wieder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Meer, am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb daselbst. Wer diese Geschichte zum ersten Mal hört, dem muss der Atem stocken. Ist das möglich, dass der liebende Gott, der mittlerweile Abraham heißt, weil das Kapitel 17 vorbei ist, dass der liebende Gott Abraham dem Auftrag gibt, seinen Sohn zu töten, und dann zu opfern? Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Geh und opfere dein liebstes Kind, deinen einzigen Sohn. Isaak war, wie die meisten wissen, nicht der einzige Sohn Abrahams. Doch Isaak war der einzige Sohn, durch den die Versprechen, die Gott Abraham gab, erfüllt werden müssen. Das hat ja Gott eindeutig gesagt: dein Nachkomme, nur der Nachkomme von Sarah, wird dein Erbe sein. Isaak war also insofern der einzige Sohn, weil nur durch ihn die Versprechen Gottes erfüllt werden konnten. Gott hatte sich diesbezüglich festgelegt. Die Vorstellung, unser eigenes Kind zu töten und auf einem Altar zu verbrennen, lässt uns doch einfach schlicht und ergreifend erschaudern. Mein Wunsch, ein Wunsch in meinem Leben ist, dass ich nie am Grab meiner Kinder stehen muss. Und da muss ein Mann sein eigenes Kind opfern. Die meisten von uns wagen die Frage fast nicht zu stellen, und doch liegt sie uns auf der Zunge. Warum gibt Gott dem Abraham einen so grausamen, unmenschlichen und unerträglichen Auftrag? Und die Antwort finden wir im Text selber. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Gott prüfte Abraham. Er wollte wissen, wie stark Abraham, der für die Menschheit zum Vater des Glaubens werden wird, ihm tatsächlich vertraute. Niemals, niemals hätte Gott zugelassen, dass Abraham seinen Sohn tötet. Aber Gott wollte wissen, wie stark sein Glaube, sein Vertrauen in ihn ist. Lesen wir die Bibel aufmerksam, stellen wir fest, dass es sowohl im Alten wie im Neuen Testament zur Sprache kommt, dass Gott Menschen prüft, ob sie es mit der Beziehung zu ihm ernst meinen. In der Richterzeit ließ Gott zum Beispiel feindliche Völker in Kanaan mit der Begründung leben, diese blieben um Israel durch sie zu prüfen, damit kund würde, ob sie den Geboten des Herrn gehorchten, der ihren Vätern durch Mose gegeben hat. Gott wollte wissen, ob Israel ihm treu bleibt oder ob sie sich von ihm abwenden, sobald es schwieriger wird, ihm treu zu sein. Gott möchte wissen, ob unser Vertrauen in ihn ein theoretisches oder ein praktisches Vertrauen ist, ob unser Glaube nur aus Lippenbekenntnissen besteht oder auch in Taten und Handlungen Ausdruck findet. Er will wissen, ob wir nur fromm reden oder ob wir auch fromm leben. Ob wir ihm auch dann treu bleiben, wenn wir dafür auf etwas scheinbar Schönes verzichten müssten. Wer sich in der Bibel gut auskennt, wird nun an eine Aussage im Jakobusbrief denken, die dem, was ich eben gesagt habe, zu widersprechen scheint. Jakobus schreibt, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Nun, Jakobus spricht hier darüber, dass Gott einen Menschen nie dazu reizen würde, etwas Böses zu tun. Das macht Gott nie. Wenn Gott uns prüft, dann fordert er uns heraus, das Gute zu tun. Er will sehen, ob wir das Gute tun. Er reizt uns nicht zum Bösen. Das ist das Werk des Teufels. Aber er will schauen, ob wir bereit sind, das Gute zu tun. Er will uns herausfordern, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Im Grunde will er wissen, ob wir ihn ernsthaft lieben. Oder anders gesagt, er will wissen, dass zum Beispiel eine Zahnpastatube, wenn ich eine Zahnpastatube am drauf drücke, ob da Zahnpasta rauskommt oder nur Luft. Und Gott möchte wissen, ob bei uns nur Luft rauskommt oder ob das Hand und Fuß hat, ob wir ihn wirklich lieben und ihm treu sind. So wie Mose dem Volk Israel sagte, der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Gott will wissen, ob wir bereit sind, das Gute zu tun für ihn. Ob wir bereit sind, uns für das Gute zu entscheiden. Ich bin überzeugt, dass Gott wusste, dass Abraham ihm vertrauen wird. Abraham musste das tun, damit wir in ihm ein gutes Vorbild für den rettenden Glauben haben. Und hier wird auch ein geistliches Prinzip sichtbar, das Jesus im Zusammenhang eines Gleichnisses formulierte. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Abraham wurde sehr, sehr viel gegeben. Gott war ihm mehrmals begegnet und er kannte die Stimme Gottes. Kein anderer Mensch in der damaligen Welt bis heute hat Gott so reden gehört wie Abraham. Niemandem wurde so viel gegeben wie ihm. Wenn mehr gegeben wird, von dem wir mehr verlangt, das ist ein geistliches Prinzip. Übrigens auch im Jakobusbrief heißt es auch, dass man soll sich nicht darum reißen, als geistlicher Lehrer tätig zu sein, denn man solle bedenken, dass Gott einen größeren Maßstab anlegt, einen strengeren Maßstab, als wenn jemand das nicht tut. Also wenn mehr gegeben ist, von dem wird mehr verlangt. Deshalb ist es auch ganz schlecht, wenn wir immer uns vergleichen wollen mit anderen. Und immer meinen, wir müssen alles gleich können, gleich machen. Wir sind nicht alle gleich, wir haben nicht alle dieselben Gaben, dieselben Möglichkeiten, dieselben Fähigkeiten. Das Vergleichen kann sehr hinderlich sein in unserem Leben, sondern wir sollen einfach Gott treu sein nach dem Maß, das uns gegeben ist. Abraham musste das tun, damit wir in ihm ein gutes Vorbild für den rettenden Glauben eben haben. Er musste nicht rätseln, Abraham, ob Gott das von ihm verlangte. Es war für ihn keine Frage, ist das jetzt ein Hirngespinst oder nicht? Habe ich jetzt das geträumt oder nicht? Will jetzt Gott das oder nicht? Er wusste, das war Gottes Stimme, denn er kannte sie. Gott wusste auch, wie weit er bei Abraham gehen konnte. Denn auch das ist ein geistliches Prinzip, das Paulus gegenüber den Korinthern äußerte. Und das galt natürlich auch bei Abraham, das gilt auch für uns. Da heißt es, Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also Gott wird nie jemanden so versuchen, dass er es nicht schaffen würde. Er wird niemanden so auf die Probe stellen, dass er daran zerbrechen müsste. Wenn Gott von dir etwas erwartet und du würdest dich überfordert fühlen, dann tu es trotzdem, denn du wirst es schaffen. Gott erwartet nichts von dir, das du nicht bewältigen könntest. Die einzige Frage, die du natürlich klären musst, ob das, was du denkst, was du tun sollst, Gott wirklich will. Oder ob das ein Hirngespinst ist. Das muss natürlich noch geklärt sein. Aber wenn das einem klar ist, dann kann man wissen, Gott wird mir die nötige Kraft geben, das zu tun. Leider berichtet uns Mose nichts über die Gedanken und Gefühle Abrahams, als ihm Gott diesen Auftrag gab. Das wäre doch sehr interessant, darüber etwas zu erfahren. Wie wird Abraham die Nacht verbracht haben? Hat er überhaupt ein Auge zugetan? Konnte er gut schlafen? Es ist eigentlich unglaublich verblüffend, in was für einer Nüchternheit diese Geschichte erzählt wird. Wie nüchtern, fast emotionslos, einfach geschildert wird, was sich abgespielt hat. Wir wissen eben nicht, was in Abraham vorging. Seine Reaktion ist jedenfalls einfach erstaunlich. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Punkt. Einfach. Er hat es einfach gemacht. Wie selbstverständlich tat er, was Gott von ihm verlangte. Keine Widerrede, so wie wir das später bei Mose sehen, der Gott eine klare Abfuhr erteilte, als er ihn nach Ägypten schicken wollte. Mose antwortete, nachdem ihm Gott erklärte, wie er ihn im schwierigen Auftrag unterstützen würde. Das war dann nichts Geringes. Das war dann, da konnte seinen Stab auf den Boden werfen, dann wurde eine Schlange draus, dann konnte sie wieder hochheben und dann war es wieder ein Stab. Und dann konnte er die Hand in sein Kleid stecken, wieder rausnehmen, hat den Aussatz, er konnte es wieder reinstecken, rausnehmen, der Aussatz vorweg. Also Gott hat ihm viele Zeichen und Hilfsmittel gegeben. Und wie reagiert denn der Mose? Nimm es mir nicht übel, Herr, aber schick keinen anderen. Ich habe keine Lust. Ich weiß, wie das in Ägypten ist. Und ich kann nicht reden, obwohl er ihm den Aaron zur Seite gestellt hat. Aber lass einen anderen machen. Lass mich in Ruhe, ich will nicht. Und damit machte er Gott außerordentlich zornig. Abraham rebellierte nicht. Er tat, was Gott von ihm verlangte. Die Reise von Beersheba nach Jerusalem. So, Beersheba ist hier unten, Jerusalem ist hier. Also in das Gebirge Moria. Dauerte 3 Tage. Es mussten etwa 85 Kilometer zurückgelegt werden. Und am Ziel angekommen, sagte Abraham seinen beiden Knechten, die er mitgenommen hatte, bleibt hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Fällt euch bei dieser Aussage etwas Besonderes auf? Steht er da? Ja, genau. Fällt euch etwas Besonderes auf? Wir kommen wieder zurück. Wir wollen wir wieder zu euch zurückkommen, sagt er. Abraham war der Überzeugung, dass er mit Isaak zurückkehren werde. Er konnte sich offenbar nicht vorstellen, dass Gott nicht irgendwie eingreifen würde. Wie Gott das machen wird, wusste er nicht. Aber er war sich sicher, dass er mit Isaak zurückkehren wird. Auf dem Weg zur Opferstelle fragte Isaak, wo eigentlich das Opfertier sei. Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Hast du mir immer noch nicht gesagt? Das war leider nicht so. Abraham baute den Altar und legte Holz darauf. Weit und breit war kein Opfertier zu sehen und es gab keine neuen Anweisungen von Gott. Er fesselte also Isaak und legte ihn auf das Holz, auf den Altar. Was für ein schreckliches Bild. Was dachte wohl Isaak? Und gerne würde ich wissen, was die beiden miteinander gesprochen hatten, denn Isaak musste zu dieser Opferung das Einverständnis geben, denn er hätte mit Leichtigkeit fliehen können, um sich von seinem alten Vater in Sicherheit zu bringen. Isaak musste einwilligen. So denke ich das wenigstens, sonst wäre er davon gesprungen. Abraham ergriff das Messer, mit dem er seinen Sohn töten wollte, bevor er das Holz in Brand setzte. Und jetzt, erst jetzt, wo er das Messer ergreift und schon im Begriff ist, seinen Sohn zu töten, jetzt endlich greift Gott ein. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham! Was für eine Erleichterung musste das für die beiden gewesen sein. Abraham ließ das Messer fallen und hörte den Engel sagen, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Abraham sah einen wieder, der sich im Gestrüpp verfangen hatte und er opferte dieses Tier anstelle seines Sohnes. Und wir fragen uns natürlich immer noch, wie konnte Abraham so weit gehen? Er hätte seinen Sohn tatsächlich geopfert, er hätte nicht gezögert. Auf diese Frage finden wir im Neuen Testament eine Antwort, im Hebräerbrief. Dort heißt es, durch den Glauben, durch das Vertrauen hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde, und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte. Also als er schon wusste, dass sein Sohn der ist, der quasi die Garantie ist, dass die Versprechen Gottes eintreffen werden. Von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Weil Abraham Gott vertraute und er wusste, dass Gott sein Versprechen halten wird, befolgte er diese Anweisungen Gottes. Er dachte, sagt nun der Hebräer, Gott kann auch von den Toten erwecken, als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Also Abraham dachte, selbst wenn ich jetzt meinen Sohn töten muss, dann wird er auferstehen, ich werde mit ihm zu den meinen Männern zurück und zu dem Esel zurückgehen. Denn Gott hat gesagt, mein Geschlecht geht weiter über meinen Sohn Isaac. Deshalb wusste Abraham, dass er mit Isaac zu seinen wartenden Knechten zurückkehren würde. Entweder wird ihm Gott ein anderes Opfer zeigen, oder er wird Isaac, nachdem er ihn geopfert hatte, erwecken, auferstehen lassen. Und so sagt in der Hebräer natürlich im Blick auf Christus, dass das wie ein Bild auf die Auferstehung ist. So, diese Geschichte hat natürlich auch eine heilsgeschichtliche Dimension. Gott führte Abraham an den Ort, an dem später der Tempel in Jerusalem gebaut wurde. Die Opferstätte des Volkes Israels. So lesen wir im zweiten Chronikbuch, dann begann Salomo auf dem Berg Moria in Jerusalem das Haus für den Herrn zu bauen. Den Platz hatte schon sein Vater David bestimmt, weil ihm dort auf dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna der Herr erschienen war. Und es würde mich nicht überraschen, es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn der Ort der Opferung genau dort gewesen war, wo Jesus über 1900 Jahre später gekreuzigt wurde. Der Engel bestätigte genau gegenüber Abraham nochmals das Versprechen Gottes, durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Wenn ihr in euren Übersetzungen zu Hause nachschaut, werdet ihr feststellen, dass je nach Übersetzung werdet ihr lesen, durch deine Nachkommen im Plural, oder ihr werdet lesen, durch dein Geschlecht. Aber Paulus sagt uns, wie wir das eigentlich lesen müssen. Er schreibt deshalb den Galatern exakt auf diesen Vers in Genesis 22. So ist es auch mit der Zusage, die Gott Abraham und seinem Nachkommen gemacht hat. Er sagt übrigens nicht, und deinen Nachkommen, als ob viele gemeint wären, sondern er sagt ausdrücklich, deinem Nachkommen. Und er meinte damit Christus. Also der Nachkomme Abrahams ist Christus. Was damals geschah, war ein Vorbild auf das bevorstehende und vollkommene Opfer, das dann nicht von einem Menschen geopfert wird, sondern Gott selbst wird seinen einzigen und geliebten Sohn opfern. Mit Abraham und Isaak hat Gott gezeigt, wie die endgültige und vollkommene Erlösung aussehen wird, wie die Erlösung dann vonstatten geht. Er wird seinen eigenen Sohn opfern. Es gibt jedoch einen wesentlichen Unterschied. Mit der Kreuzigung von Jesus gibt nicht ein Mensch seiner Liebe zu Gott seinen Ausdruck, sondern Gott gibt damit seiner Liebe zu uns Menschen seinen Ausdruck. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es ist die Liebe Gottes, die das für uns getan hat. Gott will uns mit dieser Geschichte von Abraham und Isaak bestimmt sagen, dass wir damit rechnen, bestimmt nicht sagen, dass wir damit rechnen müssten, von ihm aufgefordert zu werden, ein Kind von uns zu opfern. Im Gegenteil, Gott hatte das Menschenopfer nicht zugelassen. Denn Menschenopfer sind Gott ein Greuel. Das einzige Menschenopfer, das Gott je gefordert hatte, war das Opfer seines einzigen Sohnes, denn dadurch hat er uns erlöst, wie es schon im Alten Testament angekündigt wurde. Er ist um unsere Missetaten willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott tat das für uns. Er tat es für dich und für mich. Er hatte seinen Sohn die Strafe bezahlen lassen, die ich verdient hätte. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Was Gott von Abraham verlangte, war einmalig und einzigartig. Das wird sich nicht wiederholen. Es gibt in der Bibel viele Ereignisse, die werden sich nie wiederholen. Die sind einzigartig und historisch von größter Bedeutung, aber sie wiederholen sich nicht. Niemand muss erwarten, dass Gott von ihm verlangen würde, sein eigenes Kind zu töten. Wenn du diesen Gedanken einmal haben solltest, dann kommt er garantiert nicht von Gott und dann würde ich schnellstens einen Seelsorger oder einen Psychiater aufsuchen oder einen Psychologen. Das kann nicht von Gott kommen. Unmöglich. Jesus war der einzige Mensch, der menschgewordene Gott, der geopfert wurde. Mit dem Einverständnis Gottes. Gott selbst ließ sich für uns hinrichten. Jesus flehte vor seiner Hinrichtung zu seinem Vater: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Genauso denke ich. Entschuldigung. Fehlt da wieder was, das ist komisch. Okay, lass ich es bei dir. Also mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus war bereit, für unsere Schuld zu sterben. Was wir von Abraham lernen können, worin er uns ein Vorbild ist, das ist sein unerschütterliches Vertrauen in Gott. Seine vertrauensvolle Hingabe. Er vertraute, dass Gott gute Gedanken über ihn hat. Und darin sollten wir ihm nacheifern. Der Apostel Paulus fasste diese Hingabe in Worte, indem er die Christen in Rom aufforderte und sagt: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dienen wir doch mit allem, was wir haben und sind, unserem Herrn. Das ist die Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber, der uns durch den Tod seines Sohnes für Zeit und Ewigkeit gerettet hat. Ich bete mit uns. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Vater, für dein Wort und dass du alles vorbereitet hast. Dass du uns in Abraham und Isaak ein Vorbild gegeben hast für das, was du dann tatsächlich getan hast. Du hast deinen Sohn in diese Welt gesandt und du, Herr Jesus, bist bereit gewesen, diesen Weg zu gehen, diese Demütigungen auf dich zu nehmen, dich hinrichten zu lassen für unsere Schuld. Wir können uns kaum vorstellen, was das für dich bedeutet hat. Und wir können uns kaum vorstellen, welchen Reichtum du uns damit geschenkt hast, damit, dass wir von unserer Schuld loswerden. Dass du den Preis dafür bezahlt hast, den wir nie hätten zahlen können. Ohne dich wären wir hoffnungslos verloren. Mit dir sind wir gerettet und haben eine wunderbare Zukunft. So beten wir dich an und danken dir von ganzem Herzen. Amen.